Die Freiheit zu fühlen, was du fühlst und nicht das zu fühlen, was du fühlen solltest. Virginia Satir.
Diesem Zitat begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Verabredet. Wir treffen uns einmal im Monat, um über soziale Arbeit im weitesten Sinne zu sprechen. Mein Name ist Maike.
Ich bin Sarah.
Und heute sprechen wir über therapeutische Mädchenarbeit. Ich stelle den Begriff jetzt mal so hin und dann gucken wir gleich, was unsere zwei Gäste dazu sagen. Weil auch heute haben wir uns zwei fantastische Expertinnen eingeladen, die uns jetzt gleich ganz viel aus ihrer Arbeit erzählen werden. Und ja, stellt euch doch einmal vor und sagt, wer ihr so seid.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Genau, ich bin Elena Kentsch, ich bin Teamleitung in der therapeutischen Wohngruppe Ruhrbrücke.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist,
Elena. Dankeschön.
Ja, hi, ich bin Christiane Gerdes und ich bin die Psychologin in der therapeutischen Wohngruppe Ruhrbrücke.
Ihr seid unsere Expertinnen für heute und wir haben schon gehört, ihr arbeitet in einer therapeutischen Wohngruppe.
Was macht die Wohngruppe so besonders? Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie eine besondere Wohngruppe ist.
Natürlich, alles, was
nicht
die CSE
eine
hat, ist besonders.
Absolut. Wohngruppe, sondern ihr habt einen besonderen Schwerpunkt und seid nicht einfach nur eine Wohngruppe für sogar nur Mädchen, sondern auch?
Genau, wir sind im weitesten Sinne sind wir eine Mädchenwohngruppe, ne? So stellen wir uns auch immer vor. Aber wenn es jetzt um den Begriff Mädchenarbeit oder Mädchen an sich geht, dann meinen wir damit natürlich nicht nur Mädchen im biologischen Sinne sozusagen, sondern wir meinen Menschen, die sich als weiblich identifizieren. Mhm. Und ja, da sind Transpersonen eingeschlossen, Interpersonen, ne? Also da, genau. Darf sich jeder bei uns vorstellen, der mag oder die mag, ne? Genau. Und ja, das ist die therapeutische Wohngruppe für Mädchen in Anführungsstrichen, ja. Und therapeutische Wohngruppe, würde ich sagen, ist auch schon das, was uns besonders macht, um auf deine Frage zurückzukommen, ne? Also weil das, ja, wir legen den Fokus einfach auf so eine pädagogisch-therapeutische Zusammenarbeit und wir haben die Therapeutinnen bei uns vor Ort und das ist so das, was uns, ich glaube, gerade in Essen auf jeden Fall einzigartig macht und natürlich auch stolz drauf, ne? Ist ja klar. Ja,
zu Recht. Völlig zu Recht. Wisst ihr, also damit wir erst so chronologisch so ein bisschen geschichtlichen Teil vielleicht machen, wie lange es die Wohngruppe schon gibt?
Ja, seit, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube 2011. Ich habe da,
Du hast recherchiert. Extra
noch mal eine Kollegin gefragt, die schon lange bei uns ist. Auf jeden Fall schon viel länger auch als ich. Und die sagte 2011, genau, kam die Ruhrbrücke dahin, ja.
Und wisst ihr auch, warum? Also, was so damals 2011 irgendwie der Gedanke war, so was Besonderes, was Einzigartiges zu schaffen?
Oder was auch vielleicht gefehlt hat?
Ja, ich glaube, das war genau das, den Fokus auch ein bisschen mehr auf psychische Erkrankungen zu legen, ne? Es gibt ja super viele Wohngruppen, es gibt viele Regelwohngruppen, auch in Essen und Umgebung, ne? Und es gibt auch ja, super viele Angebote für Jugendliche, weibliche Jugendliche, die irgendwie eine Tagesstruktur brauchen und so weiter. Aber dieser Fokus auf psychische Erkrankungen und auf das, was unsere Arbeit jetzt heutzutage so ausmacht, den gab es, glaube ich, noch nicht so in der Form. Und ich kann mir vorstellen oder ja, bin überzeugt davon, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass diese Wohngruppe entstanden ist, ne? Dass es dieses Angebot einfach in der Form noch nicht gab.
Und um nochmal kurz die Hörerinnen abzuholen, also alle Personen, die uns zuhören, abzuholen, so. Eine Jugendwohngruppe, also die Mädchen, Sternchen, wohnen bei euch und gehen zur Schule. Und
können wir denn jetzt von Mädchen sprechen oder von was sprechen wir jetzt?
Also wir sprechen eigentlich von BewohnerInnen oder von Jugendlichen.
Okay,
also
gut, dann eignen wir uns das jetzt. Dann eignen wir uns das jetzt an.
Ja, die Jugendlichen, die bei euch wohnen, leben, also vielleicht einmal kurz, was ihr anbietet oder die wohnen richtig bei euch und
genau,
wieder
genau.
So ja, der Zusammenhang ist und Kontakt zu Vormündern oder erziehungsberechtigten Personen irgendwie, also nur einmal, um dieses Konstrukt vielleicht, ja, einmal darzustellen.
Ja, genau. Also es ist so, dass die BewohnerInnen oder Jugendlichen bei uns übers Jugendamt oder vom Jugendamt angefragt werden, ne? Also das Jugendamt stellt eine Anfrage, das ist, ne, Jugendamt Essen, Oberhausen, Bochum und so weiter.
Also
ne,
egal,
alle
welche
umliegenden
Stadt.
Städte, umliegende, genau. Okay. Mhm. Nee, wir hatten auch Jugendamt Lübeck und so, also genau, die dürfen alle eine Anfrage stellen und die kommen dann erstmal zu einem Infogespräch zu uns, damit wir erstmal die Person kennenlernen, die einziehen möchte. Und genau, Eltern sind auch immer herzlich eingeladen. Also das ist auch nochmal so eine kleine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit ist, aber wir versuchen möglichst systemisch zu arbeiten und das ganze System irgendwie mit einzubinden. Und das ist auch schon eine Grundvoraussetzung für eine Aufnahme bei uns, dass es irgendein Bezugssystem gibt, mit dem wir arbeiten können. Ne? Also, weil wir bieten auch, viel Elternarbeit an, Multifamilientherapie. Wir machen viel irgendwie Elternfeste oder Familienfeste. Ich sag jetzt Eltern, weil es primär Eltern sind, aber es können auch Tanten, Onkels, Omas, Opas, da ist irgendwie, kann alles dabei sein. Genau, und dann ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn eine Jugendliche kommt, die so gar kein Bezugssystem hat und dann immer wieder damit konfrontiert wird, dass andere da mit ihren Familien zusammen sind und gute Zeit verbringt irgendwie. Und genau deswegen, ja, versuchen wir einfach, weil es auch ein bisschen unser Fokus ist, familientherapeutische Arbeit, immer jemanden einzuladen, der auch ein Bezugssystem hat. Genau, und die kommen dann zu uns, dann guckt man irgendwie, passt es nicht, und dann dürfen die früher oder später einziehen. Genau, und dann leben die bei uns.
Wie lange so in der, gibt's einen in der Regel oder?
Also wir sagen in den Infogesprächen immer so um die 2 Jahre. Mhm. Wir planen ein Jahr so zur Orientierung, ne, um richtig anzukommen, um irgendwie, ja, ein bisschen Fuß zu fassen bei uns, und dann das zweite Jahr Richtung Stabilisierung und eventuell Richtung Verselbstständigung oder Rückführung, je nach Alter der Mädels.
Also, mit was für Problemlagen kommen die denn zu euch? Also gibt es da vermehrte, vielleicht ist das eine gute Frage für dich, ja. vermehrte Problemlagen, was ganz oft ist, oder ist es immer unterschiedlich?
Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, wir haben wirklich alle möglichen sozialen Milieus, Schichten, aber eben auch, was so den psychischen Bereich angeht, haben wir alle möglichen psychischen Problemlagen. Das kann von Krisen sein, über aber auch, also feste Diagnosen, mit denen die KlientInnen häufig auch schon zu uns kommen und wir dann eben da schauen, wohin geht's eigentlich und genau, wie soll es da weitergehen? Aber das ist wirklich ganz bunt gemischt. Wir haben natürlich von Störungsbereichen häufig mal mehr, mal ein paar weniger. Aber also da kann man nicht sagen, das geht nur in eine Richtung.
Gibt es Ausschlusskriterien?
Auf den psychischen Bereich? Eigentlich erstmal nicht. Also wir müssen natürlich schon schauen, in was für einer, ob die stabil sind. Ne? Also wenn jemand hochpsychotisch gerade ist, dann bringt das wahrscheinlich erstmal bei uns nichts, weil wir natürlich eine offene Wohngruppe sind. Dann sollte natürlich schon erstmal eine Stabilisierung irgendwie in der Klinik stattfinden. Aber so grundsätzlich schließen wir da erstmal nichts aus. Ne? Es gibt halt schon, ne, mit dem Bezugssystem, und wir schauen natürlich auch, ob es passt bei uns und ob wir irgendwie den Bedarf auch leisten können. Aber so grundsätzlich gibt es keine Kriterien, wo wir jetzt generell sagen, das geht für uns gar nicht. Nur eine gewisse Stabilität im psychischen Sinne würde ich schon auf jeden Fall.
Genau, und akutes Suchtverhalten. Also genau, das ist auch noch, also wenn die jetzt akut süchtig sind, dann erstmal egal nach was. Wobei, also ne, im Sinne Konsum, dann sagen wir auch, es muss erstmal ein qualifizierter Entzug stattfinden, um ja bei uns aufgenommen zu werden, damit wir dann weiterarbeiten können, aber ja.
Ihr seid eine Jugendhilfeeinrichtung, das heißt, eure Altersspanne ist sowas von 14 bis 21?
Genau so.
Genau, ja. Die, okay.
Ja, ich kenne mich nicht so gut aus in Jugendhilfe, aber das kriege ich meistens noch ganz gut hin. Genau, 14 bis 21. Wir haben jetzt gerade so einen Altersdurchschnitt von 17, würde ich sagen. Und das ist auch so, das ist im Durchschnitt auch so, ne? Also irgendwie die Jüngste ist gerade 15 oder 16, ne? Die Älteste ist, wird jetzt 20, die zieht aber jetzt auch aus, ne? Also wir haben so einen guten Altersdurchschnitt von 17 und der ist auch durchgehend ungefähr da.
Kann man nur einmal bei euch wohnen oder gibt's auch Jugendliche, die mehrmals gekommen sind?
Ja, wir hatten eine, die zweimal bei uns gewohnt hat. Das war aber auch so ein Ausnahmefall. Deswegen, also wir würden jetzt nicht pauschal sagen, das geht auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Aber die Erfahrung zeigt, dass das, oder was heißt die Erfahrung? Mit diesem einen Fall kann man jetzt natürlich nicht von großer Erfahrung sprechen. Ne? Aber da hat das ja so semi-gut geklappt. Das Problem ist natürlich, wenn die einmal ausgezogen sind, so die Gruppe verändert sich dann nochmal. Mhm. Ne? Und es gab ja auch immer oder gibt ja immer einen Grund für einen Auszug. Und ja, der ist meistens dann nicht behoben irgendwie nach 4, 5, 6 Monaten oder auch nicht nach 1, 2 Jahren. Die meisten wohnen aber auch tatsächlich 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre bei uns. Und dann sind die auch so ein bisschen entwachsen irgendwann. Ne? Und dann ergibt es meistens gar nicht so viel Sinn, weder für uns noch für die BewohnerInnen wieder einzuziehen.
Wie viele Plätze habt ihr?
12.
12, okay.
Genau. 12 Plätze aufgeteilt in einem Haus.
Nee, genau. Das ist natürlich die nächste Besonderheit, die wir haben. Wir haben 2 Häuser auf einem Gelände. Die sind verbunden durch so einen riesen Garten und Garagen und so. Das ist ganz schön, dass wir da so ein großes Grundstück zur Verfügung haben. Genau. Und wir haben 2 Häuser, 6 Plätze. Und dann jeweils feste Stammteams in den Häusern. Genau. Und dann eben die beiden Psychologinnen, die dann aber in den Häusern springen.
Okay, also ihr habt nicht jeweils ein Haus zugeordnet, sondern nee, ihr genau, seid für alle.
Wir haben eigentlich nur KlientInnen zugeordnet. Die sind dann auch fest, dass man da dann auch wirklich eine längere Zeit mit denen arbeiten kann. Aber wir switchen zwischen Altbau und Neubau, wie wir es nennen.
Genau.
Seid ihr eine reine Fraueneinrichtung? Also dürfen bei euch nur Frauen arbeiten oder habt ihr auch Männer in euren Teams?
Wir haben keine Männer in unseren Teams, aber herzlich willkommen. Also
okay, ihr seid
in der Vergangenheit dafür. Gab
ja.
es das.
Es gab, durchaus. Genau, ja, okay. Es gab schon Männer, die bei uns gearbeitet haben und das ist auch gern gesehen. Also wir sagen auf keinen Fall, nee, ihr dürft nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die Männer sind ein bisschen abgeschreckt von der Arbeit und auch von unserem frauenbelasteten,
belasteten. Wir hatten mal eine Folge mit Lukas zum Thema als Mann in der Kita arbeiten. Ja. Kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr euch doch die noch nicht gehört habt. Und ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat. Also, dass du als Mann eben auch schnell und gerne in Schubladen gesteckt wirst, in die du nicht reingehörst, weil du eben nicht Mädchen, Frauen, wie auch immer, missbrauchst oder denen zu nahe kommst oder was auch immer, absolut. Aber du da ganz schnell drin steckst.
Ne? Ja, total.
Ja, das ist auch das, was die Jugendlichen bei uns so rückmelden. Ne? Also sobald ein Mann auf dem Gelände ist, also wir hatten das jetzt beispielsweise irgendwie aus der TWG für Jungen, da arbeiten ja auch männliche Angestellte, ne? Und Angestellte ist ein komisches Wort, Kollegen.
Ja, ist
und
beides richtig.
Strange, ja. Und genau, da die sind auch schon mal bei uns, um auszuhelfen, ne? Und dann ist auch immer, wenn da ein männlicher Besucher ist, irgendwie dann, wer ist das denn? Ne? Und dann direkt ganz verschüchtert unsere BewohnerInnen und dann ist auch immer, ja.
Ich finde das total spannend. Die Erfahrung machen wir auch, sowohl an unserem Beratungsangebot am Strich, als auch hier, sobald da ein Mann ist und die Frauen das sehen, da sind die direkt, also die wollen direkt ihren Raum beschützen irgendwie, was ich irgendwie total cool finde, also dass sie den Raum auch so für sich einnehmen und sagen, nee, du kommst hier jetzt nicht rein. Also manchmal, wenn wir die Frauen irgendwie am Strich haben, also die Sexarbeiterinnen, dann sagen die eher den Männern, dass die sich bitte verpieseln sollen, als wir überhaupt dazu kommen, weil wir das noch gar nicht wahrgenommen haben. Also, das ist total spannend.
Wobei es immer Ausnahmen gibt.
Ja, natürlich.
Also einige der Haustechniker zum Beispiel sind durchaus sehr gern gesehene Gäste
in diesen Räumlichkeiten.
Ach so, meinst du das?
Ja, also das,
das ist, wenn sie je nach Aussehen
einmal öfter gesehen haben, dann so, ist er hier auch gerne willkommen.
Ja. Hallo, was gibt's denn heute zu reparieren?
Ja, wir finden das aber eigentlich auch total schön, wenn das mal so wäre, ne? Einfach, weil das ja auch nicht die Realität widerspiegelt und weil einfach damit ja auch nochmal ein anderer Umgang irgendwie erarbeitet werden kann und irgendwie auch andere Erfahrungen gemacht werden können. Und
ne, die, der Angestellte, der Kollege, der jetzt auch ein paar Mal da war, das war dann am Anfang natürlich auch total komisch, aber man hat dann schon gemerkt, dass sie das auch irgendwo, die Klientinnen irgendwo auch spannend fanden und irgendwie dann doch immer mal ums Büro rumgeschwirrt sind und ja, es wäre halt eigentlich schön, wenn das auch irgendwo ein bisschen was Normaleres wäre, aber ja. Ich meine, reines Frauenteam ist ja auch was Nettes, aber trotzdem würden wir uns auch mal über...
Habt ihr gerade Stellen ausgeschrieben?
Das wollte ich gerade fragen. Habt ihr gerade Stellen zu besetzen?
Nee.
Na gut, selbst schuld.
Ausnahmsweise mal nicht. Also deswegen.
Kommt vielleicht aber noch. Und dann?
Genau.
Also dieser Podcast wird ja nicht immer sofort tagesaktuell gehört. Das heißt also, wenn ihr den hört, könnt ihr ja trotzdem mal fragen, ob... Ja. Ob da nicht noch jemand gesucht wird.
Absolut.
Aber nur, Fakt wenn ihr Männer seid.
Ja.
Als wir gerade über die Häufigkeit, welche auch immer gearteten psychischen Erkrankungen gesprochen haben, und die Frage stelle ich mir schon lange, inwiefern oder wann macht es Sinn, Jugendliche zu diagnostizieren? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass so gerade Jugendliche dann vielleicht auch nach einer Identität suchen. Und gerade wenn sie so früh jugendlich, also kindlich vielleicht nicht, aber früh jugendlich diagnostiziert werden, sich dann so sehr daran festhalten und aufhängen und denken, dass diese Diagnose, wie sie auch immer geartet sein mag, ihre ganze Persönlichkeit darstellt, weil halt natürlich in dem Alter noch nicht so viel anderes da ist, so, aber da würde mich mal deine Erfahrung irgendwie interessieren.
Ja, total. Ich glaube, da triffst du auf jeden Fall echt schon gut den Nagel auf dem Kopf. Also es kann so oder so irgendwie laufen. Also es ist ja schon so, dass es Unterschiede gibt zwischen Kinder- und Jugendlichen-Diagnosen und Erwachsenen-Diagnosen. Also es gibt natürlich gewisse psychische Störungen, die man erst ab einem gewissen Alter, meistens dann eben ab 18, diagnostiziert. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das für viele hilfreich ist, einfach weil viele unserer KlientInnen haben schon einen langen Vorlauf an Gefühlen, die sie nicht einordnen konnten, an irgendwie auch Selbstzweifeln. Wieso bin ich anders? Wieso fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Bin ich richtig, wie ich bin? Und das gibt dem Kind manchmal so ein bisschen Namen und führt dazu, dass sie sich in ihren Gefühlen auch valide fühlt. Also, dass das so ein valides Gefühl ist von, okay, das gibt es ja. Das ist ja wirklich etwas, was auch da ist und was auch Realität ist und ich mir nicht einbilde.
Und nicht nur ich habe, sondern vielleicht auch noch.
Und das sowieso, ne? Das ist halt auch einfach, genau, das ist ja nicht umsonst so, dass es diese Diagnose gibt, sondern die entsteht ja eben, weil irgendwann mal viele Menschen ähnliche Symptome gezeigt haben. Und das, glaube ich, kann schon sehr hilfreich sein. Und trotzdem ist es immer ein schmaler Grat, irgendwie zu schauen, dass man sich eben nicht nur darüber definiert. Und das ist auch was, was ich auch immer versuche in der Arbeit und in den Einzelgesprächen vor allem auch zu erarbeiten, auch zu sagen, das und das fühle ich, aber das bin ich nicht, sondern ich bin auch noch ganz viel mehr und auch noch ganz viel andere Dinge. Und das darf sich auch verändern. Das heißt auch nicht, dass eine Diagnose, die man irgendwie mal mit 16, 17, 18 bekommen hat, irgendwie unbedingt noch 10 Jahre später so sein muss. Und wir verändern uns und auch Diagnosen. Das Blöde ist, dass das oft dann irgendwo immer auftaucht. Mhm. Na, das müsste man vielleicht noch mal ein bisschen überdenken, wie man sowas vielleicht ja auch noch mal neu prüfen kann oder vielleicht irgendwie schauen kann, dass sowas auch mal aus Berichten irgendwie verschwindet, wenn man sich
Führungszeugnis 10 Jahre und genau, dann wird alles gelöscht.
Ja, aber es ist
neu evaluiert.
Ja, ja, voll. Also aber vielleicht. Es ist jetzt vielleicht, ne, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ne, flapsig. Aber letzten Endes finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee, weil ich glaube einfach, dass man sich mit vielen Dingen gar nicht mehr so identifizieren kann, wenn man Ende 20 ist, was man vielleicht mitten im Jugendalter, wo auch noch die Pubertät oft hinzukommt, das darf man nicht vergessen. Ne?
Kannst du ja schon ohne psychische Erkrankung, also erkennt man sich ja schon nicht wieder in 10 Jahre später und also das ist ja mit nicht anders.
Das macht auch im Alltag ja total schwierig manchmal, wenn es um Diagnosen geht, zu sagen, okay, ist das jetzt gerade, weil sie die und die psychische Erkrankung hat? Weil natürlich sind das irgendwie Symptome dieser Krankheit, ne? Oder ist das jetzt einfach mal pubertäres, jugendliches und ganz normales, gutes Verhalten? Ne? Also das ist auch immer so ein sehr schmaler Grat, zu gucken, was ist es jetzt gerade?
Und inwiefern sich ja auch in der Pubertät nochmal Gehirne verändern. Also das ist
Synapsen neu verstöpselt werden.
Ja, genau. Ja. Inwiefern dann die Diagnose überhaupt noch stimmt oder?
Ja, total. Und das ist ja aber auch so das Schöne an der Arbeit, dass man auch das Gefühl hat, da kann sich auch noch vieles auch neurobiologisch verändern, indem man auch andere und neue Erfahrungen macht. Ne, gerade auch irgendwie, was auch teilweise ein gutes, verlässliches Beziehungssystem angeht, was wir ja auch haben, dadurch, dass die wenigstens irgendwie ein Jahr oder zwei oder so bleiben, dass es jetzt nicht nur was ganz Kurzfristiges ist, dass wir natürlich auch Bezugspersonen darstellen. Und alleine das macht, glaube ich, auch schon viel und verändert auch viel, natürlich auch neurobiologisch, klar. Und das ist irgendwo auch, finde ich das Schöne, dass man schon oft auch stetig irgendwie eine Entwicklung sieht. Ne? Auch wenn das von den Klienten nicht immer so wahrgenommen wird, aber das spiegeln wir immer wieder. Und ja, das ist auf jeden Fall so.
Wie muss ich mir das denn jetzt praktisch alles vorstellen? Also die wohnen bei euch in Einzelzimmern?
Mhm, okay. Genau. Also wir haben ein Doppelzimmer noch, aber sonst.
Prinzipiell in Einzelzimmern. Genau, sind das Einzelzimmer. Dann habt ihr wahrscheinlich ein BezugsbetreuerInnen-System sozusagen, ja, wo jede von euch eine KlientIn eben betreut. Bei euch ist es ja anders, haben wir gerade schon gehört, bei den Psychologinnen. Dann passiert wahrscheinlich der normale Alltag. Also vermutlich gehen sie hoffentlich zur Schule bis zu einem gewissen Alter. Mal mehr, mal weniger. Genau. Vielleicht.
In der Regel.
Ja. Genau, in der Regel.
So sein.
Vielleicht machen welche eine Ausbildung. Also irgendwas ist wahrscheinlich tagsüber zu tun so. Und jetzt würde mich interessieren, also es gibt wahrscheinlich, ich sag mal, was ich so denke, es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche Angebote, vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, man kocht zusammen oder man macht irgendwelche Freizeitaktivitäten, aber wo ist denn euer Psychologinnen-Part sozusagen? Also habt ihr Einzelgespräche mit denen, habt ihr Gruppensettings, wie macht ihr das und in welcher Häufigkeit?
Ja, genau, also beides. Wir haben Einzeltherapiegespräche, die finden in der Regel einmal die Woche statt. Jeweils einer der KlientInnen. Wir haben, wie bereits gerade schon gesagt, immer fest zugeordnete KlientInnen. Genau, und die finden dann in der Regel einmal die Woche statt. Es gibt immer Ausnahmen. Wenn jetzt jemand irgendwie zu uns kommt und noch extern angebunden ist und mitten in der Therapie ist, dann gucken wir auch, dass sie das da wirklich auch beenden können und das nicht irgendwie abrupt abbricht. Und ja, dann sind wir da relativ flexibel, wenn mal was ist, oder weiten das auf alle zwei Wochen. Aber die Regel ist einmal die Woche. Und die haben dann auch einen festen Termin. Das heißt, die wissen beispielsweise, dienstags um 16 Uhr habe ich mein Therapiegespräch. Und das ist denen auch in der Regel sehr wichtig, weil das gibt natürlich auch nochmal Struktur. Da können die sich drauf einstellen, da können die Themen auch mit hinnehmen, die sich im Laufe der Woche so anhäufen. Und einmal die Woche findet dann Gruppentherapie statt. Die hatten wir zunächst erst tatsächlich in der Gesamtgruppe gemacht mit allen 12 KlientInnen. Das war ein bisschen trubelig. Da konnten wir irgendwie nicht so richtig auf alle eingehen, sodass wir die dann irgendwann mal gesplittet haben und aber auch geschaut haben, dass das häuserübergreifend ist. Und die findet auch einmal die Woche statt. Und genau, da erarbeiten wir einfach ein paar Themen, die gerade wichtig sind in der Gruppe. Genau, und versuchen so ein bisschen auch das Gruppengefühl zu stärken. Das ist so hauptsächlich der Teil von uns. Familiengespräche machen wir auch regelmäßig, im besten Fall alle 4 Wochen, im realistischen Fall alle 6 Wochen ungefähr, aber schon regelmäßig, dass wir, es heißt jetzt Familiengespräche, was ist das, was Elena gerade auch gesagt hat, Bezugssystem irgendwie einladen, das können Geschwister sein, das können irgendwie Personen sein, zu denen eben ein Bezug besteht, die laden wir dann ein und ja, schauen dann einfach, wo steht man da gemeinsam in diesem Bezugssystem. Und das machen wir meistens mit der Bezugsbetreuung gemeinsam. Oder du übernimmst dann ja auch gerne mal, wenn irgendwie andere nicht da sind. Genau, und wir dann eben als Psychologin. Das ist so unsere hauptsächliche Arbeit.
Danke. Ich vergesse meine Frage sonst wieder. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, also wie gesagt, Jugendhilfe ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ne? Oder unseres wahrscheinlich. Aber eure Wohngruppe ist ja quasi nur ein Wohnen auf Zeit oder als Wohnen auf Zeit angelegt. Das heißt, das ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner, weiß ich nicht, Inobhutnahmeeinrichtung. Mhm. Und das ist auch, das fände ich jetzt nochmal interessant, wahrscheinlich nichts, was nur das Jugendamt entscheidet. Fragezeichen.
Also wahrscheinlich können ja nur Menschen, Personen und Jugendliche mit einer Diagnose einziehen oder ist das unabhängig von Diagnose?
Ja, das vielleicht und ja. Aber auch, wie funktioniert das generell? Also die wohnen, müssen die vorher in ihrer Familie wohnen? Können die auch aus anderen Heimeinrichtungen vielleicht zu euch kommen? Das waren jetzt schon viele Fragen, die anderen stelle ich gleich.
Hast du ja bestimmt alle gemerkt. Genau, kein Problem für mich. Ich versuche mal drauf einzugehen, ansonsten einfach nochmal nachfragen. Genau, also, dass die bei uns einziehen, das entscheidet das Jugendamt auf jeden Fall mit, weil die sind natürlich diejenigen, die es finanzieren, ne, und die das bezahlen, wenn das, wenn die BewohnerInnen bei uns einzieht, ne, und wir haben aber ja natürlich auch ein Mitspracherecht sozusagen, ne, also wenn wir jetzt sagen, es, weiß ich nicht, da ist jemand, der oder die tanzt total aus der Reihe, dann behalten wir uns auch vor zu sagen, war auf was anderes bezogen.
Mich würde dann interessieren, also dass ihr Mitspracherecht habt, dass die einziehen können, cool. Haben denn die Eltern beziehungsweise die Jugendliche auch Mitspracherecht? Ja. Oder kann das Jugendamt sowas auch Fremde bestimmen? Also können die sagen, und weil du so bist, wie du bist, ziehst du da jetzt ein?
Nee, also die können natürlich irgendwie fremd unterbringen und das geht bestimmt auch irgendwie auf Zwang, aber auf keinen Fall bei uns.
Okay.
Also wir nehmen nur auf freiwilliger Basis und das ist auch das, was wir in jedem Infogespräch sagen. Also es muss irgendwie eine Mitwirkungsbereitschaft geben, es muss einen Veränderungswillen geben, ne, oder irgendwie ja eine Motivation, genau, da zu sein und bei uns zu leben, ne, weil dafür gibt's auch einfach zu viele Jugendliche, die gerne einen Platz in dieser Wohngruppe haben wollen würden, als dass wir jetzt jemanden nehmen würden, der da auf Zwang untergebracht ist und dann aber da sitzt und sagt, ne, ich mache gar nichts, ich lasse mich hier auf gar nichts ein, Therapie sowieso nicht, ne? Mhm. Und das nicht. Genau, deswegen, also sowohl die Eltern haben Mitbestimmungsrecht als auch die Jugendliche selbst auf jeden Fall. Und auch die Jugendlichen, die bei uns leben. Also das finden wir auch irgendwie wichtig, die so ein bisschen ja partizipativ da einzubinden, ne, und zu sagen, ihr dürft natürlich mitentscheiden, ihr lebt hier, ne? Und auch wenn es nur ein Leben auf Zeit ist, es sind trotzdem im Regelfall um die 2 Jahre und wir finden das total wichtig, dass ihr mitentscheidet, wer lebt mit mir unter einem Dach. Ne? Und dann gibt's immer so eine Hospitation, wo die Mädels, die einziehen sollen, nochmal vorbeikommen und dann wird, können die BewohnerInnen, die schon da sind, nochmal mitentscheiden. Passt das nicht? Die dürfen dann nochmal alleine Zeit mit der verbringen und dann gibt's danach so eine kleine Feedback-Runde an uns, ob die sich das vorstellen können. Und ja, genau, die binden wir da auf jeden Fall auch mit ein.
Genau. Spannend.
Da waren noch mehr Fragen. Jetzt habe ich doch schon wieder.
Ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen.
Okay, dann habe ich aber was.
Ja, okay, vielleicht fällt es mir gleich noch ein.
Gibt es denn Themen in den therapeutischen Sitzungen, die, wo du sagen würdest, das betrifft viele oder mehrere? Also so vielleicht auch so ein bisschen gesamtgesellschaftliche Themen, die Mädchen gerade vielleicht so mitbringen oder die gerade so irgendwie Thema sind?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die mir sofort einfällt, ist so das Thema Selbstwert. Vor allem, wie sehe ich mich, wie fühle ich mich in meinem Körper, in meiner Identität. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist das natürlich eh in der Pubertät nochmal eine Entwicklungsphase. Aber eben, man merkt schon, dass auch über alle Störungsbereiche hinweg das häufig so, ja, Selbstzweifel, viel Vergleich auch mit anderen, was natürlich auch gesellschaftlich bedingt wahrscheinlich irgendwie ist. Ich denke da auch so voll oft an soziale Medien irgendwie, ne, was für ein Bild wird vermittelt, wie man eigentlich zu sein hat, wie man auszusehen hat. Das sind schon Themen, die auch immer wieder dran sind und an denen man auch irgendwie so über alle Störungsbereiche hinweg arbeitet. So wie aber auch häufig so Sachen wie Emotionsregulation, also wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um, wenn die mal überschießen, wenn ich mal ganz traurig bin, egal welche Richtung, wie gehe ich mit Gefühlsschwankungen um, und was gibt's auch für Alternativen, anstatt, ja, zum Beispiel irgendeinem destruktiven Verhalten wie Selbstverletzung, sowas kommt eben bei uns auch sehr häufig vor. Das sind schon Themen, die sich sehr häufig durchziehen. Genau. Gäbe bestimmt noch mehr, aber das sind so die, die mir jetzt gerade einfallen, die schon sehr, sehr häufig sind, ja.
Ihr seid, also vermutlich ist immer jemand bei euch im Haus, richtig? Ja. Mhm. Weil wegen Jugendliche und Aufsichtspflicht und genau. Also ein Kram.
24/7 Betreuung, ja. Genau. Ich hatte gerade auch noch mal kurz den Gedanken, da haben wir ja gestern auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dieses, das zielt so ein bisschen auf das ab, was du gefragt hast, wie zieht sich das so durch, ne? Und wir haben ja irgendwie viele Störungsbilder bei uns vertreten und das ist eigentlich ja das, was uns auch so ein bisschen unique macht, sag ich mal, ne? Dass wir ja nicht speziell eine Wohngruppe für Menschen mit Essstörungen sind, sondern dass sich das so, dass wir jeden willkommen heißen erstmal, ne? Und dass sie aber alle zusammen leben und das macht es natürlich auch im Alltag manchmal sehr besonders
spannend.
Genau, besonders mit
viel Konfliktpotenzial.
Herausfordernd auch manchmal, genau, das alles so ja unter einen Hut zu bekommen, sei es in der Gruppentherapie und generell in so Gruppensettings, als auch in den Einzelgesprächen, jetzt nicht nur in der Therapie, sondern auch mit den Pädagoginnen, ne, dass ja, das sind irgendwie so vielseitige Störungsbilder und trotzdem geht es häufig um dieselben Themen, ne? Mhm. Und das irgendwie dann immer auf dem Schirm zu haben und da so Realitätsabgleiche zu schaffen und so, das ist schon ja ganz spannend.
Also
das
ist hier eine Geschichte vielleicht von einer ehemaligen Bewohnerin, die euch so exemplarisch einfällt, also wo ihr sagt, oh, das ist richtig gut gelaufen oder da haben wir so richtig gesehen, die ist in der Wohngruppe angekommen und dann ist das passiert oder irgendwie sowas, so aus dem Nähkästchen.
Ja. Ja, ich hatte jetzt gerade nur eine ehemalige Bewohnerin, die wirklich, also mit sehr, die hatte schon immer ein sehr schwieriges Leben, die ist auch schon unter schwierigen Umständen irgendwie zur Welt gekommen und ja, der ging es ihr Leben lang nicht sehr gut.
Was waren da so die Themen? Also wenn schwierig, ist ja immer so von bis.
Ja, genau, also die hatte, bei der ging es auch sehr viel um sehr massive Selbstverletzungen durch, ja, ich bin nichts wert, ne, und ich kann mich selbst nicht ertragen und ich hasse alles um mich rum und mich selbst am meisten. Und genau, da ging es auch um sehr, sehr starke oder sehr heftige Suizidversuche, die sie bei uns erlebt hat oder ja durchgeführt hat und die Gott sei Dank nicht erfolgreich waren. Und die haben wir dann ja sehr lange begleitet, auch irgendwie 2,5, 3 Jahre. Die ist dann aber in eine weitere Wohngruppe gezogen. Also das hatten wir damals dann veranlasst, weil wir gesagt haben, okay, bei uns ist dann vielleicht jetzt gerade nicht mehr der richtige Ort. Ne? Wir haben dich lange begleitet und die war auch irgendwie in beiden Häusern unterwegs. Und ja, für die Zeit war es gut. Und dann haben wir aber gesagt, okay, jetzt ist es vielleicht nochmal ein anderer Rahmen. Und die hat da jetzt, ja, die hat uns letztens irgendwann mal einen Brief geschrieben, das war richtig schön und hat dann gesagt, so, ich habe meinen Führerschein geschafft, ich mache gerade meine Ausbildung. Ach, wie schön. Und also alles in so einem sehr niedrigschwelligen Rahmen, aber total, also das war total schön, das zu lesen, weil man es bei der auch echt nicht unbedingt erwartet hätte.
Und hätte das auch war, anders laufen können.
Absolut, so, ja.
Schön,
ja. Absolut. Also vor allem entlässt man die Mädels dann ja immer mit so einem, sage ich doch oft Mädels, ne, aber ja.
Das ist ja okay.
So drin, ne?
Ja. Ja, das.
Also, aber. Ja. Ich finde, für diejenigen, die sich als Mädchen identifizieren, ist das ja total fein.
Genau,
wenn man von Mädchen spricht. Richtig, also sonst würden sie sich ja nicht als Mädchen identifizieren. Ja.
Ist, ne, also. So, deswegen, wenn wir so reden, sagen wir auch häufig Mädels. Aber ne, wenn ich zum Beispiel Berichte schreibe oder so, achte ich schon drauf, dass ich das nicht unbedingt mehr schreibe, damit sich auch.
Wir reden auch in unserer Arbeit meistens von Frauen und würden aber auch nicht mit anderen oder in einem professionellen Kontext nicht so davon sprechen. Ja. Dann sind es eben Klientinnen so bei uns. Ne? Aber
Ja, jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Nee, ich habe das ja selber unterbrochen.
Das Mädchen, was in die andere Wohngruppe gezogen ist. Das war das letzte
Mal. Hat euch einen Brief geschrieben.
Ja. Genau, mit allen Sachen, die sie jetzt schafft.
Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Also, wir haben ja jetzt schon festgestellt, ihr habt Psychologinnen im Team und ihr habt wahrscheinlich Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen im Team. Habt ihr noch mehr Profession?
Ja, genau. Ich würde schon sagen, dass wir da ziemlich gut aufgestellt sind. Also, wie du schon gesagt hast, eine Psychologin, Sozialarbeiterin oder Pädagoginnen. Dann haben wir Erzieherin. Wir haben eine Erziehungswissenschaftlerin. Wir haben oder arbeiten sehr eng konsiliarisch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Werden zusammen. Also, genau, da mit dem Psychiater. Genau, das würde ich auch noch so mit in den, mhm. in den Kreis nehmen. Und dann gibt's halt immer noch so Zusatzausbildung, mhm. Weiterbildung, die die einzelnen Kolleginnen gemacht haben. Sei es Trauma oder Sexualpädagogik oder eine systemische Beraterin oder, also gibt mhm. ja irgendwie viel, ne? Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also geht natürlich immer noch besser, ist ja klar, aber ja. Also das hilft schon sehr, mhm. dass wir da viel zusammenkommen, genau. Wir haben auch natürlich irgendwie guten Austausch nochmal tatsächlich mit der TWG für Jungen. Ne? Also immer, wenn wir irgendwie ja was haben, wo wir denken, boah, wissen wir jetzt gerade auch überhaupt nicht weiter, dann kann man da auch nochmal gut in den Austausch gehen.
Die ja auch schon genau. mal bei uns im Podcast
die waren. Die auch schon hier im Podcast waren, genau.
Arbeitet ihr eigentlich auch im Schichtdienst, also die Psychologinnen?
Nee, also wir haben ja unsere festen Termine und da bauen wir die Zeiten eigentlich immer so drumherum. Meistens ist, oder fast immer, ist es eigentlich der Nachmittag-Abendbereich, mhm. weil die KlientInnen dann natürlich auch meistens erst aus der Schule, mhm. von der Arbeit kommen. Das heißt, das ist schon immer so eigentlich ne, die Zeit irgendwie zwischen ja mittags bis irgendwie teilweise wirklich in die Abendstunden rein. Genau, aber so Schichtdienst, da sind wir zum Glück von befreit, also für mich zum Glück, ja. Nee, doch, da, und wir haben
aber auch du kannst jeden Tag ausschlafen.
Ich könnte jeden Tag
ausschlafen. Ich mache das jetzt schmackhaft ja. für alle ja. Menschen, die sich bewerben.
Ja, also wenn ausschlafen länger als 6 Uhr ist, dann
ach so, passiert ja.
das auch jeden Tag. Ja.
Für mich wäre das so.
Ja.
Okay. Was wäre denn das, was ihr am Ende euren Jugendlichen mitgeben wollt, wenn die bei euch einziehen? Also was ist so... Gibt es ein Ziel oder was wäre so eure persönliche, also was heißt Agenda, aber ja.
Wie ja, ihr wann ist so ein Auszug, also wann steht so ein, wann zieht man erfolgreich aus, ist man
ja.
dann?
Oder ja, oder was man auch, ich meine, das wird wahrscheinlich auch total individuell sein, je nachdem, was die Person auch mitbringt und auch für Schwierigkeiten hat, aber was wäre so euer Anspruch an eure Arbeit so?
Ja, gute Frage.
Ich finde echt im besten Falle mit einem lachenden und mit einem weinenden im Auge ja. so übertragen, weil ich finde, das ist tatsächlich schwierig. Man macht so viel an auch Beziehungsarbeit und irgendwie.
Oder was würdest du als Psychologin deinen Bewohnerinnen gerne aus den therapeutischen Sitzungen vielleicht mitgeben, wenn die sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie was erarbeitet, vielleicht auch irgendwie eine Compliance oder irgendeine wie nennt man das denn? Ein Umgang mit einer Situation, mhm. Also gibt es da sowas?
Ja, klar, das ist natürlich das Wünschenswerteste, dass das, was man
die Utopie.
In den Gesprächen erarbeitet, dass das auch mitgenommen wird. Beziehungsweise, ich finde eigentlich, es muss ja nicht immer die Methode sein, sondern dass man einfach lernt, was für sich zu finden, was eine Alternative darstellt. Also das, was jetzt für mich irgendwie vielleicht hilfreich sein kann, ist vielleicht für dich überhaupt nicht und das ist irgendwie was ganz anderes, was dir irgendwie in Anspannungssituationen helfen würde, aber dass man gemeinsam was findet für verschiedene Situationen, die schwierig sind, die in der Vergangenheit schwierig waren, die man irgendwann auch alleine bewältigen kann. Und was ich auch gerade so ein bisschen noch mit diesem lachenden und weinenden Auge meinte, ist, dass ich glaube, dass es irgendwie, dass man einen guten Punkt finden muss, an dem es auch Zeit ist und dass dann natürlich auch irgendwie man auch traurig sein kann, sowohl wir als aber auch die KlientInnen, aber dass es dann auch okay ist. Und das ist halt manchmal schon eine Kunst, ne? Dass es halt nicht dieses Gefühl ist von, ich muss mich jetzt irgendwie von ja meinem Zuhause trennen, ne, weil es jetzt einfach Zeit ist, aber auch nicht dieses, ich gehe jetzt in vollkommener Wut, weil irgendwie nichts geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hat, sondern da wirklich einen guten Zeitpunkt zu finden, zu sagen, ne, jetzt kann man dem guten Gewissens irgendwie Lauf lassen. Und da kann ich gar nicht so speziell sagen, was ich mir wünschen würde, womit die rausgehen, sondern einfach, dass vielleicht am Ende beide sagen können, das hat mir was gebracht, ich kann was mitnehmen und ich fühle mich jetzt so weit, dass ich auch alleine klarkomme. Oder vielleicht auch mit einer anderen Person. Das wäre so das, was ich mir irgendwie wünsche, ja.
Und ja. du?
Und du?
Und du, ja.
Oder aus eurer eher pädagogischen Sicht vielleicht, wo ihr ja wahrscheinlich noch mal andere Themen irgendwie mit den Personen, Jugendlichen auch habt.
Ja, genau. Ich würde mich trotzdem da gut anschließen können. Also dieses lachende und weinende Auge finde ich einen guten Satz dazu, ne? Weil das ist wirklich so, wie du auch schon sagtest, man macht halt super viel Beziehungsarbeit, also gerade auch im Alltag, ne, weil man ist 24/7 vor Ort, die BewohnerInnen lernen einen ja auch selbst irgendwie in jeder Lebenslage kennen, ob das im Nachtdienst ist, im Frühdienst oder wo auch immer, ne? Und da passiert unglaublich viel, ja, Beziehungsarbeit, man baut Bindungen auf, ne? Und ja, das ist dann schön, wenn man die hat, aber wenn die dann ausziehen, ist das natürlich irgendwie schwer und dann darf es auch schwer sein und trotzdem genau das. Es ist auch schön, wenn dann Abschied stattfindet, ne, und wenn man auch mal einen guten Abschied kreieren kann, weil das haben die meisten auch noch nicht erlebt, ne,
gute dass Trennungen, irgendwie, ne?
Genau, gut, dass es ja gute Abschiede geben kann und ja, dass man auch trotzdem noch mal 2-3 Wochen später anrufen kann und sagen kann, hi, ich bin irgendwie gut angekommen in der neuen Wohnung oder was auch immer, ne, und dass es dann nicht ein Cut für immer ist, so, sondern
das würde mich, also das passt jetzt ganz gut, das würde mich noch interessieren, ob ihr auch sowas macht wie Nachsorge, also in dem Übergang zu, die gehen zurück zu den Eltern in eine eigene Wohnung, da gibt's ja wahrscheinlich verschiedene Varianten, ja, aber ob ihr danach eben noch Zeitraum X Nachsorge irgendwie macht oder nicht.
Nee, also das ist konzeptionell auf jeden Fall nicht so vorgesehen. Es ist aber trotzdem so, dass wir allen eigentlich sagen, so melde dich mal, wenn du gut angekommen bist, ne? Oder dass man irgendwie eine Woche später nochmal anruft und auch nochmal nachfragt. Aber es ist jetzt, ja, wenn die dann in eine eigene Wohnung ziehen, ist es häufig auch so, dass man sagt, ich komme mal vorbei, ich guck mal, wie du dich eingerichtet hast und so, ne? Dass man das auf jeden Fall einmal irgendwie macht. Und was dann danach noch passiert, ist so ein bisschen abhängig davon, ja, wie es auch gut ist, ne? Also für beide Parteien. Aber es ist konzeptionell erstmal nicht vorgesehen und findet jetzt nicht in einem großen Rahmen statt.
Okay.
Ja, genau.
Deshalb sind so Auszüge ja auch im besten Falle immer auch lange geplant, ne? Also das ist im besten Fall schon so, dass man genau weiß und eine gute Anbindung danach hat, ne? Und genau weiß, wo geht's danach hin.
Eine lange Verabschiedungsphase.
Aber habt ihr denn Rückzüge zu den Eltern überhaupt? Ich überlege gerade so alterstechnisch.
Selten.
Ich wollte gerade sagen, also wenn die so mit 14, 15 zu euch kommen und so mindestens 2, vielleicht auch manchmal 3 Jahre bleiben, dann sind sie ja auch schon volljährig und dann ist die Frage.
Ja, und auch vor allem total selbstständig, das muss man auch sagen, ne? Genau. Also so eine Wohngruppe, so schön das auch ist und, ne, ist immer jemand da, der irgendwie aufpasst und, also, der da ist. Aber die werden natürlich auch, genau, die werden auch total selbstständig da, ne? Also die sind da total eingebunden in den Alltag, in hauswirtschaftliche Tätigkeiten irgendwie. Ich glaube, die machen echt teilweise mehr als Jugendliche, die noch zu Hause bei Mama und Papa leben, ne? Und die lernen ja auch einfach nochmal viel mehr Menschen kennen, also viele andere Jugendliche. Und
habt ihr eine Hauswirtschaftskraft?
Ja.
Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Haben wir komplett ausgelassen.
Stimmt, ja, ehrlich.
Mann,
liebe Grüße raus.
Ja.
Liebe Grüße raus an Daniela.
Genau.
Liebe Grüße gehen an Daniela raus. Du bist die Beste.
So.
Das lassen wir
ist
drin.
Ist wirklich so, ist die wirklich.
Ja,
ja. Ist ja auch wichtig. Nein, ich habe auch gerade, also.
Beste Hauswirtschaft.
Ja, braucht man ja.
Für beide
auch.
Häuser dann aber auch.
Ja.
Ja, okay.
Genau. Die ist mit einer halben Stelle dabei und die ist wirklich.
Die werden Herzen geformt.
Ja. Ja. Genau. Nee, was wollte ich eigentlich sagen? Also worum ging es eigentlich?
Um Auszug.
Und
Rückzug
genau,
zu den Eltern.
Zu den Eltern, ja. Also das haben wir selten, hatten wir auch schon, ne? Und haben wir jetzt auch wieder eine, die dann zu den Eltern zieht. Ist aber eher die Ausnahme. Ne? Also das ist dann schon, wenn wir wissen, da gibt es ein wirklich stabiles und gutes Familiensystem, wo wir auch wissen, die haben die letzten 2-3 Jahre gut mit uns zusammengearbeitet und da können wir uns gut drauf verlassen, dass das auch weiterhin funktionieren wird und dass das für die BewohnerInnen dann nicht total rückschrittig wieder ist, ne? Dann machen wir das eigentlich auch gerne. Also das ist eigentlich auch immer ganz, ganz schön. Aber in den meisten Fällen geht es eher Richtung Verselbstständigungswohnen oder Apartments oder, ja, genau.
Ich muss noch mal was fragen und eigentlich ist das eher so eine Anfangsfrage. Ist jetzt auch egal.
Egal.
wenn die zu euch kommen, also jede Familie beziehungsweise jede Jugendliche mit den entsprechenden Voraussetzungen kann aber grundsätzlich bei euch einziehen, unabhängig vom Einkommen der Eltern oder auch, ob man vorher schon mal Kontakt zum Jugendamt oder so hatte?
Ja, also finde ich auch nochmal eine wichtige und gute Frage, weil auch da haben wir schon drüber gesprochen, ne, dass ich das immer so ein bisschen schade finde, dass es so sehr klischeebehaftet bei uns ist. Also es ist dann immer so, ja, Wohngruppe, ach, Das ist dann auf jeden Fall, da sind ja die einfachen Leute, so die einfachen Jugendlichen, ja, ne, die da hinkommen.
Wo man denkt, da ist das Jugendamt schon, genau, seitdem die drei, Einkommen vier genau, sind.
Genau, ja, ja, genau, ja. Alle, ne, ja, genau, alles aus sozial schwachen Verhältnissen. Und das ist absolut gar nicht so. Ne? Also eher im Gegenteil, das ist ja, also wir haben ja viele, viele Bewohnerinnen, die so aus, die eher aus guten Verhältnissen, aus gut situierten Familien kommen, ne, wo dann eher Dinge wie zum Beispiel Leistungsdruck oder so eine Rolle spielen. Mhm. Ja.
Ich würde sagen, dass sozial schwach nicht unbedingt am Einkommen hängt.
Nee, genau.
Ich fand einkommensschwach schon ganz.
Ja, ja, und man sagt ja immer sozial schwach. Und ja, da habe ich irgendwann mal vor Jahren das so gehört und dachte, mehr, das stimmt. Es ist einkommensschwach, weil man halt das Einkommen, das Geld nicht hat. Ja. Aber sozial schwach ist halt was ganz anderes und geht über alle Gehaltsstufen hinweg.
Aber total. Deswegen hatte ich vorhin auch irgendwann gefragt, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, diesen Unterschied klar zu machen zwischen, das ist halt nichts, wo in Obhutnahmen passieren oder so vom Jugendamt. Also es ist ja keine, ja gut, das Jugendamt ist eh nie eine Bestrafung, aber ne, so, es wird ja das Kind oder die Jugendliche nicht aus der Familie genommen, weil es da jetzt gar nicht funktioniert, so, sondern es ist ja dann ein freiwilliger Entschluss der Familie, der Jugendlichen zusammen mit dem Jugendamt, dass man eben nach einer Lösung guckt, wie kann es denn besser laufen?
Ja.
So,
ja,
oder?
Ja, wir haben total häufig Aufnahmen, da haben die Anfragen oder die Bewohnerinnen dann erst das erste Mal Kontakt zum Jugendamt gehabt in der Klinik, wo es dann darum ging, weil gemeinsam entschieden wurde, ach, eine Fremdunterbringung ist vielleicht ja irgendwie jetzt gerade das Beste, ne, und dann wurde das Jugendamt eingeschaltet, um zu gucken, okay, wo kann die hin, ne, also wo könnte ein guter Ort sein, und also da haben wir viele von.
Und meist oder sehr häufig ist das zumindest jetzt so in der letzten Zeit auch gewesen, dass der Wunsch auch häufig eben von den Jugendlichen selber ausgeht, ne, dass die halt merken, es geht mir irgendwie nicht gut, es muss sich was verändern, was gibt's für Möglichkeiten, und ne, dass viele halt total kommen und selber so diese Idee haben, ich möchte woanders hin, ich möchte woanders wohnen, ich brauche den Abstand, und häufig ist das dann auch das Richtige.
Ist ja auch total schön, dass Jugendliche schon sagen können, das brauche ich jetzt. Also das zeugt ja schon von viel.
Ja, viel. Oder zumindest, was brauche ich nicht. Ne?
Genau, oder was brauche ich auch
an diesen
nicht
Punkt zu kommen, zu sagen, so geht's halt nicht weiter. Und das ist schon oft so, ne?
Ja, und auch das, also dass das jetzt gerade so unterstützt wird, ja auch vom System, muss man auch sagen. Das war ja auch nicht immer so oder ist ja auch nicht immer so, dass Kinder und Jugendliche frei entscheiden können, so, ich schaff's hier nicht mehr, hier geht's mir überhaupt nicht gut, ich möchte ja irgendwie ein bisschen mehr Distanz haben, ja, und dass das dann möglich gemacht wird. Das finde ich auch total wichtig. Und im Zuge dessen ist auch so dieses Thema Distanz schafft Nähe, ist super groß bei uns, ne? Also das ist, sobald die bei uns ausgezogen sind und ein bisschen Distanz zur Herkunftsfamilie ist oder zu dem Bezugssystem, merkt man, dass sie sich nach und nach auch wieder gut annähern können, aber dann einfach, ja, mit so einer gesunden Balance irgendwie, ne? Und dann, ja, nicht mehr zu eng.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, weil wir jetzt ja über so geschlechtssensibel sprechen und aber auch Sternchen sagen und Personen benennen, inwiefern sind denn eure Jugendlichen, also fühlen sich ihrem biologischen Geschlecht zugehörig, oder inwiefern ist das überhaupt ein Thema, ist es ein Thema bei euch? Habt ihr Jugendliche, die vielleicht im falschen Geschlecht geboren wurden oder interdiagnostiziert sind oder irgendwie, also wie groß ist das Thema jetzt bei euch oder für eure Jugendlichen?
Groß, auf jeden Fall. Also das findet total viel Raum bei uns, ne? Aber gerade unter den BewohnerInnen, also das ist weniger, dass das mit uns unbedingt thematisiert wird. Genau, aber wir haben ja zum Beispiel ein Mädchen gehabt, ein Transmädchen bei uns leben gehabt, die ist erst bei TWG in der TWG für Jungen eingezogen und hat sich dann da ja geoutet. Genau, und ist auch ein total tolles Beispiel. Also das lief wirklich so
das
hervorragend.
Wäre
ein Beispiel gewesen. Ja, das ist wirklich, das ist auch eine
die
gute.
War ja auch bei mir, also eigentlich.
Ja.
Könnt ihr jetzt erzählen.
Gute Geschichte. Genau, die ist bei der TWG für Jungen eingezogen, hat sich dann da geoutet, ne, und hat gesagt, nee, irgendwie so, ich, ja, bin ein Mädchen, ne? Und ja, dann haben wir das so ein bisschen eingestielt, dass sie dann zu uns in die TWG Ruhrbrücke ziehen durfte, konnte. Und ja, ich glaube, das war so der erste, ja, große Versuch des Trägers oder auch unsere Einrichtung auf jeden Fall, ja, da offen für zu sein. Und das hat total gut funktioniert und die ist bei uns aufgeblüht wie nix. Also das war so, so schön zu beobachten. Ja, die ist jetzt auch schon ausgezogen, erfolgreich. Also, ja.
Ich habe das auch, ich fand das total interessant, weil ich konnte den Verlauf auch so gut irgendwie mitbegleiten, weil ich sie am Anfang tatsächlich auch schon bei den TWG Jungs hatte. Ich war da so ein bisschen aushilfstechnisch irgendwie, weil sie da arbeitet ja ein Psychologe und sie wollte gerne mit einer weiblichen Person sprechen. Und genau deswegen hatte ich sie damals da kennengelernt und ja, also das hat man wirklich so gemerkt, was das für ein Unterschied war, dass die Umgebung sich einfach gewechselt hat und dieses sich wohlfühlen.
Und ernst genommen werden.
Gesehen fühlen.
Und auch angenommen werden wahrscheinlich.
Genau, total. Und also das war wirklich also so eine schöne persönliche Entwicklung einfach, die, ja, und da das war jetzt wirklich so ein Beispiel, die haben wir mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge gehen lassen, weil wir wussten, es ist Zeit und es ist auch gut und kommt uns auch noch besuchen und so. Und ja, das war wirklich also so ein echt ein großer Unterschied, einfach wie ich sie kennengelernt habe und wie wir sie dann quasi entlassen haben. Das war schon richtig toll zu sehen.
Total. Ja. Und das hat aber auch so einen schönen Grundstein gelegt für die jetzt bestehende Gruppe, dass damit einfach so offen umgegangen werden kann und darf. Also ich glaube, das hat denen das auch nochmal gezeigt, dass auch wir offen dafür sind, ne? Und es ist, glaube ich, ja häufig so, dass ja die Generation, die jetzt bei uns wohnt, sagt, ach, die verstehen Alten. Das gar nicht. Ja,
die Alten. So, dabei die, seid ihr selber noch total jung.
Genau. Ja. Weil die jetzt schon echt fitter sind als wir. Also das muss man schon sagen. Die korrigieren uns dann auch, wenn sich irgendwie gerade jemand geoutet hat und man muss sich einfach noch irgendwie umstellen mit Pronomen. Ne? Also wir bemühen uns da natürlich, aber es ist ja klar, das geht manchmal nicht sofort. Das ist auch voll okay, aber die sind da viel fitter als wir und die schaffen das wirklich manchmal, ne, sofort und korrigieren uns dann auch und achten da auch drauf. Also das ist halt echt,
beschützen sich da gegenseitig.
Das ist schon eine andere Generation. So, also das müssen wir schon sagen. Ja.
Und ich finde das aber auch richtig und wichtig, dass wir als Ältere und wir jetzt ja, Maike und ich als noch ältere Generation, immer darauf hingewiesen werden, weil wir einfach alt werden. So. Ja.
Entschuldigung, also ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich werde mit Sicherheit nicht alt.
Ist so, ne?
Ich bin blutjung. Also
Junge, Anfang ist ein Gerücht. Also, gestern bist du gelaufen wie eine Oma.
Ja, gestern.
Das ist schon gestern.
Das ist heute schon nicht mehr Thema. Ja,
schau mich an.
Blühende Leben.
Mit deinem Körnerkissen hier.
So, das kannst du alles rausschneiden.
Nein.
Aber man merkt schon, dass es vermehrt Thema ist und gerade auch in dieser Pubertätsphase, wo man in so einer Suche irgendwie nach sich selbst ist, ist das manchmal auch ein Ausprobieren. Ne? Fühle ich mich eigentlich wohl, wie ich angesprochen werde mit meinem Körper und das ist mal zeitweise nicht so und mal ist es wieder so und das ist auch okay. Ne? Das braucht natürlich immer viel Umstellung, aber es ist auch vollkommen okay, wenn jemand mal sagt, ich möchte jetzt mal gar kein Pronomen haben für 4 Monate und dann, ne, da müssen wir uns alle immer wieder umstellen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Man muss sich ja einfach finden, ne? Und das irgendwie ausprobieren und das ist auf jeden Fall schon ein großes Thema irgendwie.
Ja. Und ich finde es total wichtig, dass ihr auch den Raum gebt dafür, um das halt auszuprobieren, weil das ja auch nur gute Früchte tragen kann eigentlich.
Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was wir, glaube ich, unter geschlechtersensibler Mädchenarbeit verstehen, ne? Dafür Räume zu schaffen einfach. Schutzräume zu schaffen, egal wie ich mich gerade fühle, auch um nochmal auf das Zitat zurückzukommen. Ja. Ne? Es gibt ja irgendwie so gesellschaftliche Vorgaben, wie man sich fühlen müsste in der und der Situation. Und ich glaube, wir schaffen das ganz gut, da total wertfrei zu sein und zu sagen, so ihr dürft fühlen, was ihr wollt, ihr dürft sein, wer ihr wollt und ihr werdet angenommen, ernst genommen. So, und ich glaube, das ist so wichtig und totaler
also
Fokus
eigentlich könnte man das
Arbeit.
Spezifisch fast schon ein bisschen streichen, ne? Also eigentlich also klar, das passt natürlich. Ja, es passt natürlich, genau, es passt natürlich schon insofern, als dass wir natürlich nur BewohnerInnen haben, die sich eben als weiblich identifizieren. Und trotzdem
oder ja, nicht ganz.
Non-binär.
Non-binär haben wir so, ja, ja, stimmt, haben wir auch.
Oder vielleicht das biologisch weibliche Geschlecht.
Genau. Tragen, ja. Aber letzten Endes, ja, soll und darf jeder sein, wie er möchte. Und es gibt auch irgendwie kein typisch Mädchen oder typisch irgendwie, sondern
ja. So sollte es sein.
So, wir versuchen es auf jeden Fall, ne? Also es ist
ja. Ich glaube, was uns da hilft, ist, dass wir ja da total interessierte Menschen im Team haben, die da wirklich Bock drauf haben, auch auf diese ganze Thematik, ne, die sich da viel mit befassen. Und dass wir auch dass wir uns da gegenseitig auch viel fragen können, ne? Also und auch sagen können, boah, irgendwie habe ich davon jetzt gerade gar keine Ahnung, kannst du mir da noch mal weiterhelfen? Ist ja auch nicht immer und überall so, ne, dass man da auch mal zugeben darf, wenn man Dinge nicht weiß oder wenn man jetzt gerade mal nicht mitkommt mit irgendwelchen Begrifflichkeiten und
Gerade da ändert sich's ja auch gefühlt stündlich sehr, so, sehr schnell, ne, dass noch was dazukommt und noch ein Buchstabe mehr und ne, das ist ja einfach alles auch.
Da muss ich ja auch erstmal Sprache.
Für unsere Generation schon sehr schwer, um nochmal darauf rauszukommen und für die älteren Generationen dann nochmal schwieriger und vielleicht auch unverständlicher, wenn man 70 Jahre in seinem Leben anders gelebt hat.
Ja, da wurde ja schon schwierig, die Frauen anzuerkennen als.
Ja.
Ja.
Also das war ja schon der große Umschwung dann. Und dann jetzt noch was Drittes, Viertes,
Fünftes. Es ist immer schwierig, erlerntes Verhalten, das ist zu verändern, ne? Ja. Mhm. Egal wie. Ihr Lieben, berühmte letzte Worte kommen jetzt. Gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne loswerden möchtet, wo ihr denkt, das muss die Welt jetzt hören? Das wollte ich schon immer mal sagen. Das dürft ihr euch jetzt überlegen und dann in die Welt hinaus senden.
Könnt ihr euch einen Moment Zeit nehmen, wir können das rausschneiden.
Ja. Jetzt kommt vielleicht was man rausschneiden muss, aber weil das gerade auch einmal gefallen ist, das Wort Ritzen, ist überhaupt nicht schlimm, aber das ist sowas, ich glaube, das ist, also ich finde immer den Begriff Selbstverletzung oder wenn es um das typische Ritzen mit einer Rasierklinge oder sowas geht, dann eher Schneiden oder sowas. Das klingt natürlich ein bisschen brutaler, ne? Ja, aber letztendlich ist es das, genau. Ja. Und Ritzen, das ist immer so ein bisschen, finde ich persönlich, ich weiß gar nicht, wie du das zum Beispiel siehst oder wie das andere Menschen sehen, aber ich denke immer, boah, das ist so was Oberflächliches. Und ich finde, Selbstverletzung drückt so ein bisschen mehr das aus, was es auch ist, weil es geht irgendwie, natürlich ist das eine körperliche Verletzung, aber die entsteht ja auch nur, wenn man seelisch so verletzt ist, dass man das tun muss, ne? Und ich finde, das beschreibt es irgendwie, das beschreibt so die Not dahinter noch mal ein bisschen mehr. Und genau, also.
Das schließt den Kreis zum Thema sensibler Sprache irgendwie auch, ne? So in allen Bereichen.
Ja. Mhm. Ich würde mich nur noch mal bedanken, dass wir den Fokus jetzt so ein bisschen auch darauf lenken durften, auf psychische Erkrankungen beziehungsweise auf den Umgang damit, weil ja, ich finde, das ist was total Wichtiges und etwas, worüber man weiter sprechen muss, weil das immer noch so stigmatisiert ist und immer noch so irgendwie in Schubladen gedacht wird. Und deswegen finde ich das total wichtig, da einfach mal frei drüber sprechen zu können und das auch einfach zu machen. Ja, und sich nicht irgendwie für irgendwas schämen müssen oder so.
Dass auch niemand davor gefeit ist, irgendwie eine psychische Erkrankung zu erleiden, ne? Also ich glaube, in Deutschland ist es ja jede dritte Person ungefähr, die im Lauf ihres Lebens an einer psychischen Erkrankung erkrankt. Und das hat eben nichts mit der sozialen Schicht oder sonstigem zu tun, sondern da ist niemand vorgefeit. Und deswegen ist es schon uns auch wichtig gewesen, irgendwie auch da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Weil das eben uns jeden Tag begleitet in der Arbeit. Ja.
Danke, dass ihr hier wart und uns eure Geschichte erzählt habt und uns ein bisschen mitgenommen habt.
Wir haben zu danken.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Haben wir heute wieder viel gelernt, ne?
Ist so.
Ja, über geschlechtersensible Arbeit im weitesten Sinne und über eine besondere Form der Wohngruppe mit therapeutischem Anspruch, kann man das so sagen?
Ja. Was ich aber schön finde, ist, dass halt da einfach Personen der Raum gegeben wird, sich auch viel auch geschlechtsübergreifend auszuprobieren und das halt sowohl ernst genommen wird, als auch gesehen wird, als vielleicht nur eine Phase, aber mit Option auf, könnte auch so bleiben. Mhm. Irgendwie. Also, dass halt alles von den Jugendlichen abhängt, also die quasi sagen, was sie brauchen und was sie vielleicht aber auch nicht brauchen und die halt auch die Ansagen machen und ja.
Ja, also viele Dinge, die ich noch nicht wusste, viele Dinge, die ich mir sehr, sehr gut vorstelle, auch in der Arbeit. Ne? Ich finde es total nett, dass die Jugendlichen mitentscheiden dürfen, wer so mit einzieht zum Beispiel.
Total, ja, das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die werden einfach reingeworfen und dann muss die Gruppendynamik so regelt den Pech, Rest irgendwie. Ja.
Hast halt Pech, wenn jemand kommt, den aber du nicht leiden kannst.
Ist natürlich viel schöner, wenn die Jugendlichen mitentscheiden können und dass dann nochmal, also dass die Person auch direkt kennengelernt wird und nicht irgendwie, also dann auch schon mal gesehen wurde und nicht irgendwie so jemand Fremdes einfach so ins Haifischbecken geworfen wird.
Und dann auch wirklich nochmal gut zu hören, dass es eben ganz, naja, in Anführungsstrichen normale Familien sind.
Ja.
Oder Jugendliche, die sich da Hilfe und oder Unterstützung holen und eben nicht die Familien, die man vielleicht so als erstes im Kopf hat, wo man denkt, die
zur Schublade jetzt, quasi entschublatisiert wird oder so.
Ja, ja, finde ich auch. Ja, ein spannendes Thema, über das wir auch noch hätten 2 weitere Stunden reden können. Mit aber Sicherheit. Gut. Irgendwann ist ja, muss man ja mal aufhören.
Wenn es am schönsten ist.
Wenn es am schönsten ist und das machen wir jetzt auch und hören uns bald wieder.
Bis bald.